Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, dass wir hier zusammen sein können und grüße Sie und euch alle recht herzlich, die ihr im Gemeindesaal seid, aber grüße natürlich auch all die Geschwister, die uns jetzt übers Telefon und auch übers Internet zugeschaltet sind. Am Sonntag war ein Problem mit dem Telefon bei der Predigt, da konnten einige leider nicht zuschalten, das war nicht unser Problem, das war vom Anbieter her, das ist aber gelöst und deshalb freue ich mich, dass wir jetzt über eben diese beiden Medien, auch Internet und Telefon, jetzt auch hier dann zusammen diese Bibelstunde verbringen können. Ja, wir haben heute die fünfte Stunde in dieser Einheit zum Buch Hesekiel. Wir hatten in den ersten drei Stunden so ein bisschen geguckt, wer ist eigentlich dieser Hesekiel, was ist so das geschichtliche Umfeld, wie ist dieses Buch aufgebaut, und hatten dann in der vierten Stunde, also vor 14 Tagen, damit begonnen, darüber uns Gedanken zu machen, was so theologische Schwerpunkte sind. Da haben wir so mehrere bei der Konzeption der Einheit herausgearbeitet halt. Vor 14 Tagen haben wir gesprochen über die Herrlichkeit des Herrn, dass das so ein ganz, 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 ganz besonderer Punkt ist, der immer wieder im Hesekiel-Buch, aber auch in der ganzen Bibel zum Tragen kommt. Und heute werden wir etwas Unschöneres, die Herrlichkeit des Herrn ist ja was ganz Fantastisches, Tolles halt, also das was Begeisterndes. Heute werden wir uns mit einem theologischen Schwerpunkt beschäftigen müssen, der eben das Gericht gegenüber Israel, die Verfehlungen Israels in den Blick nimmt. Das ist etwas, was ganz wesentliche Teile des Buches Hesekiel ausmachen. Damit wollen wir uns heute Abend beschäftigen in dieser Stunde. Ich möchte beginnen mit einer Andacht zu diesem Thema, eben zu den Verfehlungen, zum Gericht über das, was Israel falsch gemacht hat, und habe zum Andachtstext mitgebracht, Hesekiel 13, die Verse 1 bis 9. Da lesen wir: Und des Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, weissage gegen die Propheten Israels und sprich zu denen, die aus eigenem Antrieb heraus weissagen, höret des Herrn Wort. So spricht Gott der Herr: Wehe den törichten Propheten, die ihrem eigenen Geist folgen und haben doch keine Gesichte. O Israel, deine Propheten sind wie die Füchse in den Trümmern. Sie sind nicht in die Bresche getreten und haben sich nicht zur Mauer gemacht, um das Haus Israel, damit es feststeht im Kampf am Tag des Herrn. Ihre Gesichter sind nichtig und ihre Wahrsagen ist Lüge. Sie sprechen, der Herr hat's gesagt. Und doch hat sie der Herr nicht gesandt. Und sie warten darauf, dass er ihr Wort erfüllt. Ist es nicht vielmehr so? Eure Gesichter sind nichtig und euer Wahrsagen ist lauter Lüge. Und ihr sprecht doch, der Herr hat's geredet. Wo ich doch nichts geredet habe. Darum spricht Gott der Herr, weil ihr Trug redet und Lügen wahrsagt. Siehe, darum will ich an euch, spricht Gott der Herr. Und meine Hand soll über die Propheten kommen, die Trug reden und Lügen wahrsagen. Sie sollen in der Gemeinschaft meines Volkes nicht bleiben und das Buch des Hauses Israel nicht eingeschrieben werden und ins Land Israels nicht kommen. Und ihr sollt erfahren, dass ich Gott der Herr bin. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns jetzt zu Beginn dieser Bibelstunde dieses ernste Wort über die falschen Propheten, über die falschen Theologen, die damals zu Zeiten Hesekiels geweissagt haben, es aber nicht in deinem Auftrage taten. Wir wollen jetzt die Andacht darüber hören, Herr, und wir wollen dich bitten, dass du diese Andacht segnest an unserem Glauben, dass wir verstehen können, was damals passiert ist, aber dass wir vor allen Dingen auch erkennen, wo sich das heute wiederholt und wie wir da vorsichtig sein müssen. So wollen wir dich bitten, Herr, für diese Andacht, um deinen Geist, dass du dabei bist, dass du reden und hören deines heiligen und lebendigen Wortes segnen wollest. Amen. Die Verfehlung, das Gericht und der Untergang Israels, das ist der Überschrift über diese Einheit. Und die Wurzel, in der dieser Untergang und die Verfehlung begründet sind, ist begründet in der falschen Theologie, die damals in Israel herrschte. Sie müssen sich so vorstellen, dass die Könige damals, der Zedekia und andere, die vor ihm waren, sich Propheten hielten. Dass damals Entscheidungen am Hof in Jerusalem nicht nur getroffen wurden aufgrund irgendwelcher betriebswirtschaftlichen Erkenntnisse oder irgendwelcher außenpolitischer Überlegungen, sondern dass vor allen Dingen das Fragen nach Gottes Willen oder Ader, aber nach dem Willen der Götter, je nachdem, wie sich der König ausrichtete, ganz wichtigen Einfluss nahm. Und so war es nicht nur zu Zeiten Hesekiels, auch vorher zu Zeiten Jesajas immer wieder üblich, dass am Hofe der Könige immer wieder alle möglichen Scharlatane waren, die behaupteten, im Namen des lebendigen Gottes aufzutreten. Oder im Namen der Astarte, der Baale, wer auch immer da gerade dem König wohlgefällig war. Und diese falschen Propheten, von denen hier die Rede ist, diese falschen Theologen, die hatten es häufig so an sich, dass sie eben den Regierenden so weissagten, wie die vermeintlich es gerne gehabt hätten. Und nicht gekommen sind mit dem gesagt haben, was sagt der Herr tatsächlich? Denn die Propheten, die wirklich von Gott gesandt waren, die haben ja häufig im Konflikt mit den Regierenden gestanden, weil sie viele Dinge sagen mussten, die eben den Regierenden nicht gefallen haben. Diese falschen Theologen haben häufig das gesagt, was den Königen wohlgefällig war, damit sie am Monatsende auch ihr Gehalt bekamen, damit sie weiter gutes Auskommen am Hof des Königs hatten. Und gegen diese Menschen, gegen diese Theologen, die die Könige häufig bestärkt haben in ihrem falschen Tun, die aber auch dem Volk falsche Dinge gesagt haben, gegen diese Könige, gegen diese Propheten wendet sich hier dieses Wort aus Hesekiel 13. Und ich habe diese Andacht überschrieben, die falschen Theologen. Denn die Propheten damals, das war nichts anderes als die Theologen heute, die falschen Theologen. Und ich habe drei Punkte mitgebracht. Erstens, die fehlende Berufung und Beauftragung der falschen Theologen. Zweitens, das Verkündigen von Lügen durch die falschen Theologen. Und drittens, das Gericht über die falschen Theologen. Das Erste, die fehlende Berufung und Beauftragung der falschen Theologen. Wir lesen das hier, dass eben Gott sagt, sprich zu denen, die aus ihrem eigenen Antrieb heraus weissagen. Also nicht, weil Gott sie gesandt hat, was bei den Prophetengeschichten ja immer wieder ist, da hören wir immer wieder von den Berufungen und den Beauftragungen Gottes, so wie hier auch, wenn man zu Beginn des Wortes heißt, das Herrn Wort geschah zu mir, also bei Hesekiel passiert etwas, bei den falschen Theologen ist etwas, sie tun es aus eigenem Antrieb heraus und sie behaupten, im Namen Gottes zu sprechen. Sie haben aber gar nicht die Beauftragung, sondern sie behaupten das. Das wird hier immer wieder aufgeführt. Und das ist etwas, was damals zur Katastrophe geführt hat. Weil diese falschen Propheten dann den König und seine Minister und seine Beauftragten beraten haben, mit all den Dingen, wo sie meinten, denen auch noch ihre Politik so ein bisschen schmieren zu können halt. Dem sind sie gefolgt und das Volk auch. Und damit haben die Theologen das ganze Volk Israel auf den falschen Weg gesetzt. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist, dass man bei einem Theologen, bei einem Propheten damals im Alten Bund, immer genau danach schaut, ist er von Gott berufen und beauftragt, ja oder nein. Und das gilt es heute für uns auch. Ist jemand von Gott beauftragt? Ist jemand von Gott berufen, ja oder nein? Und ich zitiere hier immer wieder dieses Wort von Hermann Betzel, dem alten Bischof der Bayerischen Landeskirche, der schon vor 100 Jahren gestorben ist, der aber schon vor über 100 Jahren gesagt hat, an nichts leidet die evangelische Kirche in Deutschland so sehr wie an den nicht berufenen Amtsträgern. Nicht berufene Amtsträger. Das war vor 100 Jahren, vor über 100 Jahren ein Problem und das ist heute die ganz große Katastrophe. Wir in der evangelischen Kirche in Deutschland sind bestückt mit vielen, vielen Theologen, mit gebildeten Männern und Frauen, die aber zum größten Teil keine Beauftragung haben, keine Berufung. Wenn Sie mit diesen Leuten sprechen und fragen, erzähl mir noch mal bitte deine Berufung. Wie hat Gott dich denn berufen ins Amt? Wie hat er dich denn berufen, Theologie zu studieren? Da werden sie merken, was bei den Leuten passiert. Da kommt die Nulllinie oder die wehren sich, die werden aggressiv halt nicht. Da ist bei vielen keine Berufung. Aber die wollen Amt ausführen, zu dem sie nicht berufen sind. Wenn ich jetzt nach Russland fliege, zur deutschen Nationalmannschaft und ziehe mir dann hier so eine schwarze Hose und ein weißes Trikot an, da kann ich mich da ins Stadion stellen, da werde ich noch kein Nationalspieler zu. Ich mag vielleicht aussehen wie einer von den Nationalspielern, weil ich das drücke, aber ich bin auch kein Nationalspieler. Und genauso ist es bei den Theologen, die mögen ihre Bischofstalare tragen und ihre Bischofskreuze, die mögen sonst was tun, aber die sind keine Theologen. Das sind keine Boten Gottes. Dazu braucht es eine Beauftragung, dazu braucht es eine Berufung. Und bitte das immer wieder prüfen, wenn man mit Theologen zu tun hat, dass man denen sagt, nun erzählen Sie doch mal bitte, wo ist denn deine Beauftragung? Wie hat Gott dich denn berufen? Wo steckt das denn drin? Denn das war damals das Problem, das hat damals zum Ruin des Volkes Israel geführt, das führt heute zum Ruin der Kirche, wie wir es erleben, die fehlende Berufung und Beauftragung der falschen Theologen. Ein zweites, die falschen Theologen, die Verkündigung von Lügen durch die falschen Theologen. So sagt das hier das Wort ganz klar. Eure Gesichter sind nichtig und euer Wahrsagen ist lauter Lüge. Und dann geht es weiter, weil ihr Trug redet und Lügen wahrsagt. Darum will ich an euch. Also sie reden Lüge, heißt es dann ganz unten auch halt zum Ende. Sie reden Lügen, wenn sie sprechen. Halt. Sie reden Lügen. Das ist Lug, was aus ihrem Munde kommt, wenn sie eben nicht von Gott beauftragt sind, nicht von Gott einfach berufen sind, halte ich. Dann führt es immer wieder zur Lüge, weil der Widersacher sich diese Menschen zunutze macht, die nämlich nach anderen Dingen gucken. Wenn sie nicht von Gott ein Wort besagt bekommen, wenn sie nicht gegründet sind im Wort Gottes, wenn das Wort Gottes nicht zu ihnen geschieht, dann sind andere Größen, die sie regieren. Irgendwelche Philosophien, irgendwelche Ideologien, und die führen dazu, dass sie dann den Menschen irgendetwas erzählen, was vermeintlich richtig ist. Und es ist damals passiert, vor 2500 Jahren. Da haben sie den Königen irgendetwas erzählt, meistens deshalb, weil sie ein Stück weit ein besseres Leben führen wollten, weil sie so mit ihrem theologischen Business irgendwie zurechtkommen wollten. Und dann sind sie eben den Königen entgegengetreten, haben Dinge erzählt, Hauptsache es ging ihnen gut, Hauptsache es gibt keinen Ärger, Hauptsache ich kriege weiter mein Geld bezahlt, Hauptsache ich bin weiter hier in diesem religiösen Kultus beschäftigt. Und dann werden eben Dinge erzählt, die Lügen sind. Und das erleben wir heute ganz genauso von den falschen Theologen, dass Lügen erzählt werden. Übrigens jetzt nicht nur heute, auch zu Zeiten Jesu beispielsweise, der Hohepriester damals, Matthäus 28, er lügt der Wahrheit zuwider gegen die Auferstehung, als er da den Wächtern sagt, ja, sagt, es seien einige gekommen und haben den Leib gestohlen. Weil es nicht in seine Ideologie, nicht in sein Weltbild passt. Da wird gelogen der Wahrheit entgegen. Und das erleben wir auch immer wieder. Wir haben in den 90er Jahren eine Handreichung gekriegt, eine Denkschrift der EKD, die heißt Mit Spannung leben. Und da hat die EKD untersucht in einem ersten Abschnitt, was die Bibel zum Thema Homosexualität sagt und stellt ganz klar fest, gelebte Homosexualität ist nicht in Einklang zu bringen mit der Bibel. Das ist ganz klar. Aber weil das nicht mit ihrer Ideologie übereinstimmt, dieses Gutmenschentum, erklärt man trotzdem, wir können jetzt trotzdem Homosexuelle segnen. Und demnächst wird alles gleichgestellt. Und die Kirche ist verantwortlich für all den Dreck, der jetzt läuft. Nicht, dass sogar die CDU-Ministerpräsidenten jetzt fordern, ja, wir müssen die Homo-Ehe gleichstellen. Halt. Und das wird nicht mehr lange dauern, das passiert immer so stückweise. Und das ist ja ganz normal. Und wir, die wir klarstehen, die wir das ablehnen, wir sind die Kranken, wir sind homophob. So wird gelogen, so wird kackdreist in dieser Welt gelogen. Und zwar die Theologen sind die Führer dieser, aber das sind die falschen Theologen. Das sind nicht diejenigen, die in der Bibel sind. Die Verkündigung derer, die nicht berufen sind, führt immer wieder zu Lug und zu Trug. Und unsere evangelische Kirche in Deutschland 2017 ist ein Bild dafür. Wenn eben dann der, ich kann das immer nur wiederholen, der EKD-Ratsvorsitzende eine Moschee baut, halt nicht. Was ist das für ein Zeichen für ein Volk? Weil wird das Volk verführt, nicht? Wenn solche Leute sagen, das müssen wir machen, wir müssen ausgleichen, halt. Wenn erklärt wird, wir dürfen nicht mehr missionieren, weder die Juden noch die Muslime, halt. Alles ist dasselbe. Das sind Dinge, die gelogen sind und das kommt durch die falschen Propheten. Und das ist ganz wichtig zu sehen, das waren diejenigen, die alles vergiftet haben damals in Israel. Und das sind die Leute, die auch unsere Gesellschaft heute vergiftigen. Das Verkünden von den falschen Theologen ist immer Lüge. Aber jetzt kommt das Dritte und das wird hier klar in diesem Text. Über diesen falschen Theologen steht das Gericht Gottes, das Gericht über die falschen Theologen. Hier heißt es, ich will an euch. Ich will an euch. Gott macht das ganz klar. Ihr nehmt euch das kackfrech heraus, dass ihr behauptet, in meinem Namen zu sprechen und ich habe euch nichts gegeben. Und ihr sagt nur Lug und Trug. Und das führt für euch zur Konsequenz. Für die ihr verführt habt, auch. Das kommt auch mit dazu. Aber das sagt die Bibel auch ganz klar. Die verführen, die werden noch schlimmere Strafe erleben als diejenigen, die sie verführt haben. Das Volk, das sie verführt haben, die Könige, die sie verführt haben, die sind schlimme Strafwarten mit dem Exil, mit dem sich ja hier im Buch Hesekiel auseinandergesetzt wird. Aber diejenigen, welche verführen, die sind umso schlimmer dran. Wir haben ja bei uns in der Kirche jetzt seit einem guten Jahr das Kreuz von Gottfried Menken stehen. Gottfried Menken hat schon vor 200 Jahren hier in dieser Stadt gekämpft gegen die Lügenpropheten. Das ist nichts Neues. Solange Christus verkündigt wird, stehen die Lügentheologen auf. Und damals in der bremisch-evangelischen Kirche gab es die auch schon zuhauf. Und dann hat unser ehemaliger Pastor Menken gekämpft, wie kaum ein anderer, und hat dagegen gehalten. Und nicht umsonst ist dann auf sein Grabkreuz, das jetzt da steht, draufgeschrieben worden, dieses Hesekiel, die, die recht lehren, die werden sein wie des Himmels Glanz. Aber zuvor, das ist ein Wort aus Daniel 12, Vers 3, steht in Daniel 12, Vers 2 nicht, dass einige aber auch auferstehen werden, halt nicht zum Gericht, halt nicht zur furchtbaren Verurteilung. Und nicht umsonst haben wir das da hingestellt, gegenüber der Kanzel, dieses Kreuz, um die Prediger daran zu erinnern halt. Wir reden nicht um der Menschen willen. Wir reden nicht, weil wir irgendwie Geld bekommen. Wir reden nur dann, wenn der lebendige Gott spricht, weil wenn wir das nicht tun, kommt über uns das Gericht. Dann kommt in besonderer Weise derjenige, der das Wort Gottes falsch sagt, der wird in ganz besonderer Weise bestraft werden. Und das werden und erfahren jetzt eben auch schon diese falschen Propheten, die damals zur Zeiten eben Hesekiels unterwegs gewesen sind. Und das werden auch alle falschen Theologen erleben, die hier in Deutschland Dinge verkündigen, die erzählen, ja, die Jungfrauengeburt, das ist doch nur ein Mythos. Die erzählen, die Weihnachtsgeschichte sei doch nur ein Märchen und damit Leute verführen und von der Wahrheit der Bibel abhalten. Auch über diese Menschen kommt das Gericht Gottes. Dessen dürfen wir letztlich sicher sein. Das macht dieses Hesekiel-Wort deutlich. Von den falschen Theologen. Das ist das Schlimmste, was es gibt in dieser Welt. Das sind die falschen Theologen, die sagen, sie treten im Namen des lebendigen Gottes auf. Sie würden das verkündigen, was Jesus meint und eben nicht das bringen, sondern Lug und Trug. Amen. Lieber Herr und Heiland, ich möchte dich bitten, dass du uns als Gemeinde immer wieder klar an deinem Wort hältst, dass das nicht passiert, was damals zu Zeiten Hesekiels gewesen ist, dass eben falsche Lehre, Dinge gesagt werden über dich und von dir, die nicht mit dir im Einklang stehen. Halt uns immer bei dir, an deinem heiligen und lebendigen Wort. Da, wo wir auf falschen Wegen gehen, da korrigiere du uns und führe du uns immer wieder auf deinem rechten Weg. Danke, Herr, dass du im Regiment sitzt, Herr. Und danke, Herr, dass auch alles Elend und alle verlogene Theologie früher oder später ein Ende vor dir findet. Dafür loben und preisen wir dich, dafür geben wir dir die Ehre, Herr. Amen. Wir wollen gemeinsam singen das Lied 159. Wenn Markus da ist, ja, da kommt er. Das ist immer ein Auftritt. 159, Markus, auf dein Wort will ich trauen. Nicht auf die falschen Theologen, allein auf das Wort Gottes. 159 wollen alle fünf Liedverse singen.
Soll mir entreißen den Tod. du uns gelehrt, mit dem Feind entgegentreten, wie auch ich als
heute sprechen über den zweiten theologischen Schwerpunkt bei Hesekiel, die Verfehlung, das Gericht und der Untergang Israels. Wir haben eben in der Andacht nochmal drauf geschaut, was so Beginn dessen gewesen ist, nämlich dass die Theologen das Volk und die Könige verführt haben. Und das führt dann dazu, weil das Volk sich hat verführen lassen, dass eben damals das Gericht Gottes gekommen ist mit der Zerstörung Jerusalems, mit der Deportation nach Babylonien. Und ich möchte das zum Anhalt nehmen, bevor wir jetzt nochmal einen Text besprechen oder beschauen, Hesekiel 5, wo das ganz deutlich wird, wo dieses Gericht nochmal angekündigt wird, wo die Dinge auch nochmal ganz klar benannt werden, möchte ich etwas Allgemeines über das Gericht Gottes sagen. Das Gericht Gottes ist ein Thema, was Sie häufig in der Theologie heute nicht mehr finden. Wenn Sie eine ganz normale Kirche besuchen, halt heute innerhalb der EKD, dann wird das, dass eben Gott ein richtender Gott ist, dass er über Menschen urteilt, dass er Menschen auch verurteilt zum Untergang, zur ewigen Verdammnis, werden Sie kaum noch hören. Das ist umso erstaunlicher, weil dieses Reden vom Richten Gottes, dass er das Gericht hält, weite Teile der Bibel einnimmt. Es ist ein Wesenszug des allmächtigen Gottes, so offenbart es die Bibel, dass Gott richtet, dass er das Gericht hält und dass er der Richter ist. Das ist in früheren Jahrhunderten den Menschen viel, 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 viel deutlicher gewesen. Die haben sich häufig gefürchtet vor dem richtenden Gott. Die hatten häufig keine Ahnung, wie sie zum Heil finden, haben manchmal falsche Wege beschritten. Aber das war den Leuten früher klar, dass es einen Gott gibt, der zu Gericht sitzt über die Menschen. Und das ist vielen Menschen heute überhaupt nicht mehr bewusst. Die reduzieren Gott so runter auf einen, der eben, wie in Lukas 15 so ist, der alles vergibt, aber der nicht eben auch richtet. Lukas 15 ist nicht falsch, ist ein wunderbares Bild der Bibel, wo ganz viel über Gott gesagt wird, aber es ist eben ein Aspekt. Und dieser Aspekt des vergebenden Gottes, des barmherzigen Gottes, der wird nur dann deutlich, wenn wir auch wissen, dass Gott eben ein richtender Gott ist. Wenn wir Sonntag für Sonntag den Glauben bekennen, so spielt das eine große Rolle, dass eben Gott, dass Jesus wiederkommen wird als Richter. Das ist etwas ganz Wesentliches bei Jesus. Jesus hat diese beiden Elemente. Er ist Retter und Richter in einer Person. Retter und Richter. In Jesu kommen haben wir Heil und Gericht zugleich. Den einen zum Heil, den anderen zum Gericht. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass Jesus, dass Gott der Richter ist. Nicht deshalb, weil irgendwann in irgendwelchen Jahrhunderten irgendwelche Kirchenväter Bekenntnisse geschrieben hätten, sondern weil dieses Bekenntnis, was wir Sonntag für Sonntag sprechen, Hintergrund hat die Bibel. Und darauf kommt es ja an, dass die Bibel es so bezeugt. Und wenn Sie das Alte Testament lesen, so ist das Richten Gottes ganz, ganz wesentlicher Bestandteil eben in der alttestamentlichen Prophetie, aber auch in der ganzen alttestamentlichen Geschichte. Denken Sie an die Urgeschichte. Als die Menschen es zu wild treiben, greift Gott richtend ein und vernichtet bis auf 8 in der Arche die ganze Welt. Gerichtshandeln Gottes. Denken Sie da dran, in Babel, als die da zu hochmütig werden, greift Gott richtend und zerschlagend ein. So geht dieses Gerichtshandeln immer weiter. Gerichtshandeln am Pharao, der verstockt ist. Gerichtshandeln bei den zu Zeiten der Richter, als Israel sich abgewandt hat, anderen Göttern zugewandt hat. Und dann wurden die immer als Gericht in die Hände der anderen Völker gegeben. Wenn wir die Propheten lesen, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Amos, Hesea, Jona, alles immer Gerichtsprophetie. Weite Teile, wenn Sie diese Bücher schon mal gelesen haben, haben als Bestandteil die Ankündigung des Gerichtes oder die Begründung, warum denn das Gericht gekommen ist. Das ist ein großer, großer, großer Bestandteil der alttestamentlichen Theologie, der alttestamentlichen Überlieferung, dass Gott ein richtender Gott ist. Nur viele Leute denken, ja, das war ja im Alten Testament so, dann ist ja Jesus gekommen und dann ist das Gericht gehalten worden am Kreuz. Wir brauchen das Alte Testament nicht so, viele Christen glauben ja, Neue Testament, Alte Testament, das ist so wie bei einer alten Oma, die schreibt das Neue Testament, dann ist das Alte Testament, was sie vor 20 Jahren geschrieben hat, hinfällig. Das ist nicht so. Selbst wenn wir im Neuen Testament keine Zeugnisse für das Gerichtshalten Gottes hätten, wäre das immer noch etwas, was trotzdem bliebe, weil das Alte Testament ja in Kraft ist, diese 39 Schriften. Aber auch im Neuen Testament ist überall vom Gerichtshandeln Gottes die Rede. Johannes der Täufer, der die Leute warnt und sagt, wer macht euch denn sicher vor dem Gericht, vor dem Zorn Gottes? Jesu Verkündigung über die in den Endzeitreden, in den Dingen, wenn er scheiden wird, wie die Böcke halt, nicht zur Rechten, wie zur Linken, immer wieder Gerichtshandeln. In den paulinischen Briefen, wo das Gericht eine große Rolle spielt, oder in der Offenbarung, also die ganze Bibel hindurch, spielt das Gericht Gottes eine ganz, 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 ganz große Rolle. Und nicht nur die Bibel, sondern auch die Kirchengeschichte zeigt, dass es immer wieder besondere Zeiten in der Geschichte gegeben hat, in denen das Gericht Gottes in besonderer Weise vollstreckt wurde über dieser Welt oder eben auch nur an einzelnen Völkern. Denken wir an die Sintflut, denken wir an Sodom und Gomorra, denken wir an die Tötung der Erstgeburt, an das Exil, von dem wir ja hier im Ezekielbuch sprechen halt, Zerstörung des ersten und des zweiten Tempels, die Zornschalengerichte, die kommen werden am Ende der Zeiten, aber eben auch Zeiten wie der 30-jährige Krieg, wie der Erste Weltkrieg, wie der Zweite Weltkrieg, sind sicherlich Gerichtshandeln Gottes. Also das hat es immer wieder gegeben, nicht nur eben in der Bibel, auch in der Kirchengeschichte, dieses Gerichtshandeln. Und auch gerade und besonders am Volk Israel dürfen wir das sehen, wie Gott eben Gerichte über das Volk Israel gebracht hat, wie er ihnen gnädig gewesen ist, aber auch wo er Strafe vollstreckt hat, was sich immer wieder an ihrem Handeln, gerade auch in Bezug gegenüber den fremden Göttern, gezeigt hat. Wichtig, dass wir dass wir als Christen von zwei Gerichten geprägt sind, beziehungsweise auf ein Gericht, von einem Gericht herkommen und auf ein anderes Gericht zugehen. Das entscheidende Ereignis unseres Glaubens ist Kreuz und Auferstehung. Und Kreuz und Auferstehung ist das Gerichtshandeln Gottes über die Schuld der Welt. Und das Kreuz ist das Todesurteil. Da wird ja in einem Prozess ein Urteil gesprochen und Christus wird hingerichtet. Und das ist das Gericht Gottes, stellvertretend für unsere Schuld. Und es kommt, wenn Jesus wiederkommt, Jesus ist ja nur einmal in diese Welt gekommen und er wird ein zweites Mal wiederkommen, wird das Endgericht, da wird das allgemeine Totengericht am Ende der Zeiten gehalten. Und für den Menschen ist es so, dass jeder Mensch ins Gericht muss, entweder in das erste Gericht, das schon gelaufen ist, also jeder muss unter das Kreuz, und dann ist alles erledigt, dann ist das Gericht passiert, oder wenn er nicht unter dem Kreuz war, dann muss er in das kommende Gericht kommen. Und da müssen die Menschen sich entscheiden, bist du schon gerichtet worden oder wirst du noch gerichtet? Warst du schon im Gericht, heißt, warst du schon unter dem Kreuz von Golgatha oder musst du noch ins Gericht und eines Tages Jesus Christus wiederkommen wird als unbarmherziger Richter? Wir haben ja mal vor anderthalb Jahren im Weserkurier diese Anzeige geschaltet, am ersten Advent. Wer Jesus nicht zum Anwalt hat, dem begegnet er als Richter. Das war nicht ein Wort von mir, sondern ein altes Wort auch der Erweckungsbewegung halt zu sagen, darauf kommt es an. Warst du schon im Gericht? Hast du schon das Blut des Heilandes? Bist schon freigesprochen? Hast schon Amnestie? Oder musst du für den ganzen Dreck deines Lebens noch darstellen? Also das ist Kern unseres Glaubens und da müssen wir Leute auch mit konfrontieren. Genau mit dieser harten Botschaft, dass wir sie fragen, musst du noch ins Gericht? Oder warst du schon am Gericht, weil du eben unter Golgatha warst? Halleluja, die wir heute Abend hier sind, die wir alle gläubig sind. Wir haben Gott sei Dank mit dem kommenden allgemeinen Totengericht am Ende aller Zeiten bei der zweiten Auferstehung nichts zu tun, weil wir ja gerettet sind. Aber das ist ganz wichtig, dass wir darüber auch sprechen, über dieses Gerichtshandeln. Weil wenn wir nicht über das Gericht Gottes sprechen, dann ist die Frage ja, wozu braucht es denn auch dann Evangelium? Wenn Menschen nicht mehr wissen, dass sie eventuell ins Gericht müssen, ja, wozu müssen sie dann an Jesus Christus dann glauben? Das ist etwas, wo wir wissen müssen, einfach, dass wenn wir von dem einen nicht mehr reden, wir die Verkündigung des anderen ganz, ganz schwer machen. Gesetz und Evangelium. Wenn wir Evangelium ohne Gesetz verkündigen, dann wird es zur billigen Gnade. Und da müssen wir nicht sagen, den bräuchte ich nicht mehr, ist doch gar kein Problem. Wir müssen auch niemanden in den Himmel hinein drohen, ist gar keine Frage, aber wir müssen offen darüber sprechen, was Gott eben sagt, dass wenn man nicht unter dem Kreuz steht, dass man dann seines Zornes in Komplettheit einfach schuldig wird. Also das ist ganz wichtig, dass das ganze Evangelium, die ganze frohe Botschaft nur dann wirklich zu verstehen ist, wenn den Menschen auch klar gemacht wird, dass es ein Gerichtshandeln Gottes gibt. Es gibt in der Bibel noch eine weitere Sache, die die Brüder früher dann das Preisgericht oder heute noch nennen. Das ist ein Wort, das nicht in der Bibel vorkommt. Das meint das, dass wir nicht nur entweder verurteilt werden oder freigesprochen werden durch das Blut Jesu oder eben verurteilt werden im Endgericht. Es gibt auch noch, wenn wir gerettet sind, ein Preisgericht. Darum berichtet die Bibel eben, dass auch unser Leben von Gott gerichtet wird. Aber da nicht jetzt verloren oder gerettet, sondern so eher wie bei so einem Eiskunstlauf, so möchte ich das mal sagen, dass wirklich unserem Leben auch eine Bewertung gegeben wird. Ein Gericht ist ja nicht nur etwas, was dann verurteilen kann, sagen eben Todesstrafe oder Freiheitsstrafe oder Freiheit, sondern zu sagen, dass eben Gericht auch bewerten kann. Und unser Leben wird eines Tages bewertet werden. Davon spricht die Bibel auch. Das muss uns auch wichtig sein. Also das ist auch etwas, was die Bibel immer wieder daran erinnert, halt nicht zu sagen, ihr werdet eines Tages vor Gott stehen und müsst mit eurem Leben euch vor dem Allmächtigen verantworten. Nicht nur hier, sondern vor allen Dingen eines Tages in der Komplettheit, wenn wir in seiner Gegenwart sind. Da geht es ja nicht um Rettung, sondern da geht es darum, dass wir dann wirklich eines Tages, so heißt in der Bibel, dann werden wir erkennen, wie wir erkannt sind. Dann werden wir sehen, was in unserem Leben alles richtig war und was alles falsch war. Und das, was in diesem Leben häufig so ganz groß und so ganz wichtig und so ganz stolz und so ganz würdig war, hat in der Ewigkeit keine Bedeutung. Und andersrum, manches, was so ein kleiner Dienst war, das spielt in der Ewigkeit eine große Rolle. Deshalb ruft Jesus uns auf, Schätze zu sammeln, die nicht rosten, Dinge, die wirklich Ewigkeitswert haben. Damit wir eines Tages im Preisgericht, nochmal, dieser Begriff kommt so in der Bibel nicht vor, aber das, was Preisgericht meint, ist genau das, was beschrieben wird an vielen Stellen der Bibel, dass eines Tages diese Würdigung tatsächlich passiert. Und da kann ich jedem nur zu aufrufen, wirklich, bemüht euch wirklich ein Leben zu führen, mit dem ihr versucht, wir können sowieso nicht vor Gott bestehen, aber zu sagen, möglichst vieles zu bringen, wo man sagt, jawohl, hier habe ich die Funde, die du mir gegeben hast, die Zentner investiert, ich habe sie nicht vergraben, ich habe sie investiert in ein Reich und versucht, da ein Stück weit einfach etwas zu bringen, damit wir eines Tages vor Gott ein Stück weit bestehen können. Ein weiterer Punkt, den ich noch benennen möchte, das sage ich immer wieder auch, weil die Leute ja auch so das nicht wollen mit dem Gericht. Ich sage, Halleluja, wie wunderbar ist, dass wir ein Gericht haben. Wenn es ein Gericht Gottes nicht gäbe, wie will man den ganzen Dreck dieser Welt ertragen? Wie will man diese ganzen islamischen Wahnsinnigen ertragen, die da mit ihren Sprengstoffgürteln durch die Welt laufen und die Menschen in die Luft jagen? Wie will man das ertragen halt nicht, dass die Nazis so viele Millionen Juden getötet haben? Wie will man einen Stalin ertragen, der hier auf Erden kein Gericht bekommen hat? Wie will man das ertragen? Das kann man nicht ertragen. Ich kann es ertragen, weil es wird ein Gericht kommen. Die müssen alle ins Gericht, die müssen alle vor den lebendigen Gott. Und das ist etwas, was mir einfach auch Trost gibt. Das ist jetzt nicht so eine billige Gerechtigkeit, sondern zu sagen, da kann ich vieles abgeben. Und nicht nur im Großen, wenn man das Weltgeschehen betrachtet, auch das Runtergebrochene für unser Leben. Mit Schuld, die an uns begangen wird. Es gibt diese drei Möglichkeiten, mit Schuld umzugehen, die wir erleben. Erstens, das Erleiden und Erdulden, das ist die depressive Möglichkeit. Du kannst mit Schuld und Unrecht, die getan wird, ob in deiner Ehe, durch deine Eltern, durch die Nachbarn, durch die bösen Gemeindeglieder, einfach sagen, ich leide hier, ich ertrage das alles, ich fress alles in mich rein, ich lasse mich schlagen, prügeln, demütigen. Das ist die erste Möglichkeit, das Depressive. Es gibt das Zweite, das Heimzahlen und Rächeln, das ist das Aggressive zu sagen, mir tut jemand was und dann soll er aber aufpassen, weil ich habe noch viel mehr PS hier im Ärmel und hier oben im Kopf bin ich noch schlimmer und gemeiner und dann schlagen wir zurück, halt nicht, das ist die Wiedervergeltung. Aber es gibt eine dritte Möglichkeit, das ist die delegierende Möglichkeit. Das ist das, was mir angetan wird, dass ich das abgebe an den richtenden Gott. Und wenn das eine Wirklichkeit meines Lebens ist, dann kann ich auch anderen vergeben. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das kann ich nur dann machen als Christ, wenn ich wirklich weiß, es gibt einen Gott, der im Gericht sitzt. Das ist eine Wirklichkeit. Gott sei Dank. Und dann gebe ich es ab Und entweder war der mit dem Dreck, den er mir angetan hat, unter dem Kreuz von Jesus Christus, okay, dann hat es der Heiland eben gemacht, oder aber war nicht drunter, dann muss er eines Tages hin und dann wird er dafür büßen. Aber dann brauche ich mich nicht mehr drum kümmern, das sind andere Leute, nämlich der lebendige Gott, seine Engel, die sich darum kümmern hat. Also das ist wirklich etwas Wichtiges, auch das Gericht Gottes für das Erleiden eigener Schuld, ganz wichtig. Und ein drittes und als letztes vielleicht noch da zum Thema Gericht. Wesentlicher Punkt unserer protestantischen Theologie ist ja die Rechtfertigungslehre. Also als der Paul am Sonntag sich kurz vorgestellt hat in der Gemeinde, hat er gesagt, ja, ich hatte ihn gebeten, sag mal, was ist der wichtigste Bibelvers für dich? Da kann man immer eine Menge bei Theologen sehen. Und hat er gesagt, Römer 3, 23, habe ich mich sehr gefreut, oder 23 bis 24 halt nicht. Das ist der Kern der Rechtfertigungslehre. Also da ist man immer gut aufgestellt, super, wenn man das als Theologe benennen kann halt. Und die Rechtfertigungslehre besagt eben, dass wir gerechtfertigt sind allein aus Glauben. So können wir nur im Gericht bestehen. Aber Voraussetzung für die Rechtfertigungslehre, dass ich dieses Kernanliegen der Bibel verstehe, ist eben, dass ich weiß, dass es ein Gericht Gottes gibt. Ohne das Wissen um das Gericht Gottes macht die Rechtfertigungslehre keinen Sinn. Dann ist es eine Sache, die bleibt so ein theoretisches Gebäude. Wenn ich aber weiß, dass tatsächlich es ein Gericht gibt, dann wird die Rechtfertigungslehre wirklich lebendig und dann kann ich wirklich mich auch von dem tiefsten Tiefen der Theologie der Bibel auch ernähren. Das einfach so ein paar allgemeine Hinführungen zum Gericht Gottes. Und jetzt dürfen wir erleben, dass eben im Hesekiel-Buch dieses Gericht immer wieder angekündigt wird und immer wieder auch davon erzählt wird, dass es vollstreckt worden ist. Und da habe ich einen Text rausgebrochen, Hesekiel 5, Vers 5 bis 17. Ich hätte ein ganzes Dutzend Texte dazu mitbringen können. Wenn Sie das Hesekiel-Buch schon gelesen haben, dann werden Sie wissen, wie oft genau dieses Thema vorkommt. Da wird Ihnen vorgeworfen, ihr habt Verfehlungen getan, jetzt kommt das Gericht und das führt zu eurem Untergang. Hesekiel 5, die Verse 5 bis 17. So spricht Gott der Herr. Das ist Jerusalem, das ich mitten unter die Heiden gesetzt habe und unter die Länder ringsumher. Aber es widersprach meinen Ordnungen. Und es trieb es schlimmer als die Heiden und war gegen meine Gebote ungehorsam als die Länder, die ringsumher liegen. Und sie verwarfen meine Ordnung und wollten nicht nach meinen Geboten leben. Darum spricht Gott der Herr, weil ihr es schlimmer getrieben habt als die Heiden, die um euch her sind, und nach meinen Geboten nicht gelebt und meine Ordnungen nicht gehalten habt und nicht einmal nach den Ordnungen der Heiden gelebt habt, die um euch her sind, so spricht Gott der Herr. Siehe, auch ich will an dich, das ist dieselbe Formulierung eben wie bei den Theologen, nicht bei den falschen Propheten, ich will an sie, nicht ich will an dich, Jerusalem. Ich will an dich und Gericht über dich ergehen lassen, dass die Heiden zusehen sollen. Und will so mit dir umgehen, wie ich es nie getan habe und auch nicht mehr tun werde, um all deiner Gräuel willen. Darum sollen in deiner Mitte Väter ihre Kinder und Kinder ihre Väter fressen. Und ich will sie solches Gericht über dich ergehen lassen, dass alle, die von dir übrig geblieben sind, in alle Winde zerstreut werden. Darum, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, weil du mein Heiligtum mit all deinen Götzen und Gräuel unrein gemacht hast, will auch ich dich zerschlagen und mein Auge soll ohne Mitleid auf dich blicken und ich will nicht gnädig sein. Es soll ein Drittel von dir an der Pest sterben und durch Hunger vernichtet werden in deiner Mitte. Und das zweite Drittel soll durch Schwert fallen rings um dich her und das letzte Drittel will ich in alle Winde zerstreuen und will hinter dir her das Schwert ziehen. So soll mein Zorn vollendet werden und mein Grimm über sie zum Ziel kommen, dass ich meinen Mut kühle und sie sollen erfahren, dass ich der Herr in meinem Eifern geredet habe, wenn ich meinen Grimm an ihnen vollende. Ich will dich zur Wüste und zur Schmach machen unter den Völkern, die um dich her sind, vor den Augen aller, die vorübergehen. Und du sollst zur Schmach, zum Hohn, zur Warnung und zum Entsetzen werden für alle Völker, die um dich her sind, wenn ich über dich Gericht ergehen lasse mit Zorn, Grimm und zornigem Schelten. Das sage ich der Herr. Und wenn ich böse Pfeile des Hungers unter euch schießen werde, die Verderben bringen und die ich schießen werde, um euch zu verderben, und wenn ich den Hunger bei euch immer größer werden lasse und euch den Vorrat an Brot wegnehme, ja, Hunger und wilde Tiere will ich unter euch schicken. Die sollen euch kinderlos machen und es soll Pest und Blutvergießen bei dir umhergehen. Und ich will das Schwert über dich bringen. Ich, der Herr, habe es gesagt. Furchtbare Gerichtsworte. Ein Wort des lebendigen Gottes, wo wir sagen, du meine Güte, da wird einem ja Angst und Bange. Aber Wir wollen dem so ein Stück weit auf den Grund gehen, weil das ja nicht ohne Grund passiert, diese harten und brutalen Worte. Ich möchte drei Dinge benennen. Ich möchte etwas sagen über die Ordnungen, der Verstoß gegen die Ordnungen, die hier benannt sind. Ich möchte etwas sagen über den Götzendienst als Grund für das Gericht über Jerusalem und noch einmal etwas über das Gericht über Jerusalem. Der erste Punkt, der Verstoß gegen die Ordnungen Gottes als Grund für das Gericht über Jerusalem. Man überliest das sehr schnell, aber das ist etwas ganz Wichtiges, zu sagen, dass eben Gott Ordnungen gegeben hat und dass diese Ordnungen missachtet wurden. Ich lese noch einmal die Verse 6 bis 9. Aber es widersprach meinen Ordnungen und trieb es schlimmer als die Heidung und war gegen meine Gebote ungehorsam als die Länder, die ringsumher liegen. Denn sie verwarfen meine Ordnungen und wollten nicht nach meinen Geboten leben. Darum spricht Gott der Herr, weil ihr es schlimmer getrieben habt als die Heiden, die um euch her sind, und nach meinen Geboten nicht gelebt und meine Ordnungen nicht gehalten habt und nicht einmal nach den Ordnungen der Heiden gelebt habt, die um euch her sind, so spricht Gott der Herr, siehe, auch ich will an dich und Gericht über dich ergehen lassen. Also hier wird ganz klar begründet, warum dieses Gericht kommt, weil Jerusalem, weil Israel die Ordnungen Gottes nicht befolgt hat. Und ich möchte dazu kurz etwas sagen, damit man versteht, was mit Ordnungen gemeint ist, wenn die Bibel von Ordnungen spricht. Und dann werde ich sagen, wie das in verschiedenen Schritten hier deutlich wird, wie Jerusalem gegen die Ordnungen verstoßen hat. Also wir kommen jetzt zu diesem Exkurs zu den Ordnungen Gottes. Die Ordnungen Gottes bestehen in drei unterschiedlichen Arten. Gott hat Schöpfungsordnungen gegeben, Gott hat Gesetzesordnungen gegeben und er hat eine Erlösungsordnung gegeben. Die Schöpfungsordnung. Die Schöpfungsordnung besteht in dem, was Gott getan hat, als er die Erde gemacht hat. Da hat er Dinge geschaffen und da hat er uns die Schöpfungsordnung gegeben. Also, die Erde war wüst und leer und dann hat Gott Ordnung geschaffen. Er hat die Ordnung der Zeiten geschaffen. Wir haben eine Schöpfungsordnung. Wir haben einen Tag, der ist 24 Stunden lang. Manchmal ist die Nacht länger, manchmal ist der Tag länger. Heute sind wir ja am längsten Tag, also fast am längsten Tag, als er der Zeit hat. Da gibt es Ordnungen. Ordnungen der Zeiten. Es gibt Ordnungen im Weltall, die hat Gott gesetzt. Gigantische Ordnungen, Schöpfungsordnungen, die stehen von der Schöpfung an. Da müssen Sie mal drüber nachdenken, über die Bedeutung. Wenn ich so ans Weltall denke, ich habe Ihnen dieses Tolstoi-Wort hier hingeschickt, Mensch, hebe deinen Blick von der Erde zum Himmel, welch bewundernswürdige Ordnung ist da. Also wenn wir uns vorstellen, die Ordnung, in der wir leben, unsere Erde, das wissen Sie, die dreht sich einmal um sich selbst. Das ist so ein Tag, der dann rum ist. Das heißt, diese Erde bewegt sich hier in dieser Drehbewegung um sich selbst mit 1600 Kilometern pro Stunde. 1600 Kilometer pro Stunde bewegt sich die Erde um sich selbst. Jetzt fliegt aber die ganze Erde, das wissen wir, um die Sonne rum. So, also während die Erde sich mit einer affenartigen Geschwindigkeit um sich selber herumdreht, fliegt die ganze Erde ja noch einmal um die Sonne, dann geht es ein ganzes Jahr vorbei. Und da fliegen wir mit 100.000 Kilometer pro Stunde. 100.000 Kilometer pro Stunde. Und dann, das ist die erste, die zweite Bewegung, als dritte Bewegung, fliegt unser ganzes Sonnensystem um den Kern unserer Galaxie noch herum. Und da fliegen wir mit 900.000 Kilometern pro Stunde. Das heißt, es gibt dieser Erde, zumindest das, was wir kennen, wir wissen gar nicht, was sonst an der Galaxie ist, aber in der ganzen Welt hat. Aber wir wissen von drei Geschwindigkeiten, die sind so. Und wenn jetzt bei diesen affenartigen Geschwindigkeiten die Erde auch nur ein paar tausend Kilometer weiter nach außen gedrückt würde, weg von der Sonne, da würden wir alle erfrieren. Würden wir ein bisschen näher an die Sonne rangebracht werden, da würden wir alle vor Hitze vergehen. Und seit tausenden von Jahren funktioniert das, jedes Jahr neu. Das ist eine unglaubliche Ordnung, eine Schöpfungsordnung, die Gott gegeben hat. Wenn man sich da reindenkt, da sagt man, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Und wenn ich dann anfange, die Schöpfungsordnung in meinem Körper zu betrachten, das ist das Große, wenn ich ins Kleine gehe, ich weiß, dass ich aus 10 hoch 28 Atomen bestehe, also aber Milliarden Atome in meinem Körper, die werden permanent ausgetauscht. Alle 7 Jahre bin ich ein komplett neuer Mensch, komplett neues Auge, Haut, alles. Funktioniert alles, diese Maschine, Olaf, Glatze, seit fast 50 Jahren läuft das Ding perfekt. Ab und zu schmeiße ich mir mal ein Aspirin ein, da tut es nicht mehr ganz so weh, aber ansonsten alles super klasse. Eine Funktion in diesem Körper, eine perfekte Ordnung und das bei über 7 Milliarden Menschen. Die Vögel, die alles mitgerechnet, wenn sie jetzt in die Natur gehen, wie alles, perfekte Ordnung. Das sind die Schöpfungsordnungen, dass Gott geschaffen hat, Schöpfungsordnungen, dass er Mann und Frau gemacht hat, damit die sich paaren, damit sie Nachkommen kriegen. Keine Schwulen und Lesben, die irgendwie, das gibt es in der Schöpfungsordnung. Das sind die, ist die eine Ordnung, also die Schöpfungsordnung. Gigantische Ordnung, die Gott kennt, die übrigens, und das ist das, was hier gesagt wird, die Heiden können die Schöpfungsordnung auch erkennen. Die haben die Gesetzesordnung nicht, aber die Schöpfungsordnung haben die. Gerade so Thema Homosexualität. Ich sage Ihnen ganz deutlich, da können wir in einer evangelischen Kirche manches noch von den Muslimen lernen. Die kennen Jesus nicht so, aber die wissen, dass das nicht richtig ist halt. Um nicht immer darauf rumzureiten, aber das ist einfach so ein Punkt, Thema Schöpfungsordnung. Also das ist die eine Ordnung. Die andere Ordnung, die ist dem Volk Israel gegeben, das ist die Gesetzesordnung. Die Gesetzesordnung, das ist das, ach, das ist Wahnsinn. Nicht nur, dass wir aus der Natur Dinge ablesen können, verstehen können. Übrigens, ich sage das auch mal, bei Schöpfungsordnung muss ich nochmal drauf zurückkommen, ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Als man die Nazis in den Nürnberger Prozessen verurteilt hat, haben die ja sagen können, ja, das war ja bei uns Recht und Gesetz. Es gab ja die Nürnberger Gesetze, man war ja bewusst nach Nürnberg gegangen, weil in Nürnberg ja die ganzen Rassegesetze erlassen worden sind. Da stand drin, Juden sind keine Menschen. Darf man nicht heiraten, darf man alles machen. Was will der einfache SS-Mann machen? Da steht doch drin halt nicht, das war doch Gesetz, das war doch Recht und Gesetz bei uns. Und da haben die Alliierten gesagt, auch die Russen, also die ja nur Atheisten waren, ja, es gibt eine Schöpfungsordnung, dass du keine kleinen Kinder totschießen sollst und dass du keine Menschen ins Gas bringst. Das ist gegen eine Schöpfungsordnung, das ist jedem Menschen ins Gewissen gegeben. Und genauso ist das bei den Schöpfungsordnungen. Also das ist wichtig. Das ist auch was, also nicht mal, was wir uns einreden, sondern hochpolitisch auch halt, was ganz wichtig ist. Es gibt eine Schöpfungsordnung. Aber über die Schöpfungsordnung kommt noch eine viel größere Ordnung, die Gesetzesordnung, das ist das, was uns gegeben ist durch das Wort. Das Wort ist die Gesetzesordnung. Da gibt es eine Ordnung, die bleibt. Hier hat uns Gott klar gesagt, wie Dinge funktionieren halt, wie das ist. Allein die 10 Gebote, die sind diese Vollendung der 10 Gebote zu sehen, wie auf so kleinem Raum wirklich in einmaliger Art und Weise das Zusammenleben von Menschen gegenüber Gott, aber auch untereinander geregelt wird, ist fantastisch. Wenn Sie sich mit diesen 17 Versen 2. Mose 20 beschäftigen, halt, kennen Sie alle, aber in diese Perfektion hineinzusehen, zu sagen, wenn wir es so machen, funktioniert zwischenmenschliches Leben. Perfekt. So einfach, dass es der ungebildete Analphabet verstehen kann, genauso wie der hochgebildete Professor halt. Nicht, dass Kinder mit 5 Jahren es genauso verstehen, eben wie Leute, die schon 50 Jahre in der Bibel studieren. Die Gesetzesordnung, und die bleibt ewiglich. Wir haben eine ewige Ordnung, und die ist Israel eben in besonderer Weise gegeben worden. Das ist ja das Besondere, was Israel, die hatten das Wort eben auch, die haben die Schriften bekommen, die haben den alten Bund, das alte Testament gehabt halt. Die Gesetzesordnung halt, das ist die zweite Ordnung, die es gibt, die Gesetzesordnung. Und wir dürfen es in der Vollendung haben, mit dem Neuen Testament halt, etwas ganz, ganz Wunderbares. Das Einzige, was bleibt, wenn diese ganze Welt kaputt geht, die Schöpfungsordnung hört ja irgendwann auf. Irgendwann hört diese Erde auf, sich so abartig schnell zu drehen in diesen 3 unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Irgendwann ist die Sonne alles zu Ende. Aber das Wort Gottes bleibt. Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das ist das Wort, was in der Sakristei nicht umsonst drüber hängt. Also glauben Sie mir, wenn ich da ein Wort hinhänge, dann nicht, weil ich sage, aha, da sind irgendwie die Buchstaben so schön, können, sondern das hat schon seinen Sinn, zu wissen halt, zu sagen, der Pastor, der Prediger, der rausgeht, der soll sich daran erinnern halt. Nicht für die Gemeinde, nicht für die Landeskirche, nicht für irgendjemand anders, für meine Ehefrau, sonst irgendwas, sondern ich bin einer ganz anderen Ordnung verpflichtet, nämlich die ewig bleibende Ordnung halt. Das ist ganz wichtig. Also ich habe in der Siegerner Gemeinde das Pfarrhaus mitbauen dürfen halt, und da waren wir vollkommen, egal wie die Fenster aussehen, sonst irgendwas. Er hat gesagt, wenn wir den Grundstein legen, wird der Grundstein gelegt halt, und da schreiben wir dann rein, dieses VDMIE, Verbum Dei Manet in Aeternum, das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Es gibt eine ewige Ordnung, auf die bauen wir dieses Haus. Nicht auf irgendwas, was Maurer und Zimmerleute und weiß der Kuckuck was können, auf die ewige Ordnung Gottes, diese Gesetzesordnung halt. Nicht? Das ist etwas ganz Fantastisches halt, nicht? Dass wir als Christen etwas haben, was wir wirklich, wo eine Ordnung in die gesamte Welt, wir verstehen, wenn wir die Bibel lesen, verstehen wir, wie Dinge funktionieren. Auch warum sie nicht funktionieren halt, das ist uns gegeben, die Gesetzesordnung. Da wird klar gesagt, wie es richtig ist, wie es falsch ist. Und es gibt eine, und das sagt die Gesetzesordnung, eine Erlösungsordnung. Die Erlösungsordnung sagt, dass der Mensch sich selber nicht erlösen kann, sondern dass die Erlösung allein durch Jesus Christus möglich ist. Und dass diese Erlösung schon längst getan ist. Und dass wir nichts zu unserer Erlösung dazu tun können, noch wegtun können, sondern dass wir alleine diese annehmen können als Geschenk, weil Christus gestorben ist. Das sind die drei unterschiedlichen Ordnungen, die es halt gibt. Und bei Israel ist es so gewesen halt, dass Israel damals eben noch versucht hat, den Weg des Gesetzes zu gehen. Die hatten ja noch nicht die Erlösungsordnung in Christus Jesus halt. Aber sie haben gegen 1 und 2, gegen die erste, gegen die Schöpfungsordnung und gegen die Gesetzesordnung verstoßen. Und das ist das, was Gott hier zum Vorwurf macht. Jetzt kommen wir von diesem Exkurs zurück zu unserem Text. Wenn wir hier von Ordnung sprechen, die Ordnung Gottes, der Verstoß dagegen, der bleibt bei Gott nicht ungesühnt, da kommt das Gericht. Und das ist so ein schrittweises, wenn wir diese vier Verse lesen, Hebräer 5, Vers 6 bis 9, wo wir sehen, wie eben das so ein schrittweises Vorgehen ist. Da ist als erstes der Ungehorsam gegen die Ordnung Gottes. Dass man sagt, ich will da nicht mehr, das geht ja so langsam los. Ist ja häufig so, dass beim Opponieren gegen Gott das nicht mit einem Mal passiert, dass ich einen Schnitt mache, wenn Leute abfallen, sondern man fängt erstmal an, so einzelne Teile aus der Schrift und dem will ich nicht mehr gehorsam sein. Und das geht dann immer weiter. Das ist so wie so eine Seuche. Das sind so Schritte, die ablaufen. Und so auch hier. Es geht mit dem Ungehorsam gegenüber der Ordnung Gottes vor. Wie gesagt, ihr seid meinen Gehorsamen und meinen Geboten nicht mehr gehorsam gewesen. Und wenn man dem nicht mehr gehorsam ist, wenn man dem nicht mehr gehorcht, dann ist der zweite Schritt, man hält sie auch nicht ein. Das wird ja auch klar gesagt, nicht? Ihr habt sie nicht eingehalten, ihr habt meine Ordnungen nicht gehalten. Und nicht nur, dass man die Ordnung dann nicht nur hält, dass man anders lebt, sondern man widerspricht auch offen dagegen und sagt, die Bibel stimmt nicht, Gottes Wort ist nicht richtig, das ist nicht in Ordnung. Und dann geht man hin und verwirft als letztlich schließlich die Ordnung Gottes. Das ist nicht mehr richtig, das kommt zum Alten. Nochmal, ich will jetzt nicht nur auf der Homosexualität rumreißen, aber es ist genauso zu sagen, bei dem, was in der Kirche passiert ist, mit dieser Veränderung zu dieser Frage zur Homosexualität. Das war vor 30 Jahren noch unter Strafe in unserem Vaterland. Das war undenkbar, dass die Kirche solche Dinge geht. Und dann ist langsam so gesagt worden, ja, aber vielleicht stimmt doch nicht das Wort Gottes. Dann haben die Theologen angefangen zu feilen. Und dann hat man das nicht mehr eingehalten. Dann hat man angefangen, halt dem auch offiziell zu widersprechen. Und irgendwann hat man gesagt, wir verwerfen das vollständig, heute segnen wir auch diese Paare. Das ist ein Verstoß gegen die Ordnungen. So überall sieht man diese Dinge, wo das einfach so immer schrittweise passiert. Genau wie eben damals bei Israel, genauso auch heute bei uns. Und über dieses Verwerfen, diesen Verstoß gegen die Ordnung Gottes, da kommt eben das Gericht Gottes. Wir haben feste Schöpfungsordnung, wir haben eine feste Gesetzesordnung und wir haben eine feste Erlösungsordnung. Und da dürfen und können wir nicht dran wackeln oder irgendwas verändern. Wenn wir das tun, kommt das Gericht Gottes über uns, genauso wie es in Israel passiert ist, die sich auch gegen diese Ordnungen gewandt haben. Gegen die Schöpfungsordnung, das heißt, dass sie hier schlimmer getrieben haben als die Heiden. Wir können ja nur vermuten, was es gewesen ist, ob das sexuelle Dinge gewesen ist, ob das mit Tieren, ob das unter Homosexualität oder sonst was gewesen ist, halt nicht. Dass sie das dann nicht eingehalten haben, halt, dass sie das Gesetz, das sie ja hatten, auch übertreten haben, nicht mehr daran gehalten haben. Gerade das erste Gebot haben sie übertreten, da kommen wir gleich zu halt. Und das führt zur Verwerfung. Ein zweites, der Götzendienst als Grund für das Gericht über Jerusalem. Und das lesen wir nicht nur hier, sondern an vielen Stellen in Hesekiel halt, dass der Götzendienst Grund für das Gericht ist. Also wenn man die ein oder andere Speisevorschrift nicht eingehalten worden wäre in Jerusalem, dann wäre sicherlich Gott nicht so zornig gewesen, so wie es hier ist. Er spricht ja also von einer Zorn, wenn wir das einfach nochmal hören, halt, wenn es da heißt halt nicht, und ich will meinen Zorn, meinen Grimm und mein zorniges Schelten über dich kommen lassen und Pfeile, böse Pfeile des Hungers unter dich senden halt. Das sind ja furchtbare Bilder. Warum ist Gott so? Nun, weil sie eben Götzendienst getrieben haben, weil sie sich abgekehrt haben vom lebendigen Gott, weil sie das erste Gebot gebrochen haben und alle Götzen hineingenommen haben. Die Bale, die Astarte, haben, alles, was sich angeboten hat. Und das wirft Gott ihnen immer wieder vor. Vers 11 hier in dem Text, den ich rausgebrochen habe, darum, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, weil du mein Heiligtum mit all deinen Götzen und Groll unrein gemacht hast, will ich dich auch zerschlagen und mein Auge soll ohne Mitleid auf dich blicken und ich will dir nicht gnädig sein. Hesekiel 8, Vers 6, da heißt es, und er sprach zu mir, du Menschenkind, siehst du auch, was diese tun? Große Gräuel sind es, die das Haus Israel hier tut, um mich von meinem Heiligtum zu vertreiben. Aber du wirst noch größere Gräuel sehen. Und er führte mich zur Tür des Vorhofes, also der ist in einem Tempel. Da sah ich und siehe, es war ein Loch in der Wand. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, brich ein Loch durch die Wand. Und als ich ein Loch durch die Wand gebrochen hatte, siehe, da war eine Tür. Und er sprach zu mir, geh hinein und schau die schlimmen Gräuel, die sie hier trieben. Und als ich hineinkam und schaute, da waren linksrum Bilder von Gewürm und scheußlich jeglichem Getier und allen Götzen des Hauses Israel ringsum an den Wänden eingegraben. Da merkt man die Wut des lebendigen Gottes über diese Götzen. Hesekiel 23. Das ist ganz wichtig, dieses Kapitel 24, da geht es darum, dass Gott Israel und Juda mit zwei Huren vergleicht, die sich hingeben und mit jedem ins Bett steigen, nur nicht bei ihrem Ehemann bleiben halt. Und dann kriegen sie gesagt, das soll dir angetan werden um deiner Hurerei willen, die du mit den Heiden getrieben hast, weil du dich mit ihren Götzen unrein gemacht hast. Also das sind ganz drastische Bilder, da wird wirklich Israel so verurteilt, so verunglimpft, mit so furchtbaren Vergleichen halt. Aber so widerlich ist Gott eben der Götzendienst. Oder dann im Vers 49, man wird die Strafe für eure Unzucht auf euch legen und ihr sollt tragen, was ihr mit euren Götzen gesündigt habt und sollt erfahren, dass ich Gott der Herr bin. Also wenn Sie das Buch Hesekiel schon mal gelesen haben, dann wissen Sie, das kommt immer wieder, dieser Vorwurf des Götzendienstes. Und das ist das, was immer wieder vorgeworfen wird, ihr habt den fremden Götzen gedient. Im Buch Richter, bei Jesaja, bei Jeremia, immer wieder diese Vorwürfe des Götzendienstes. Und das ist etwas, was der lebendige Gott nicht leiden kann. Deshalb das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, keine anderen Götzen neben mir. Das ist das erste und wichtigste Gebot, was es gibt. Das hat mit der Heiligkeit Gottes zu tun. Alles andere ist ebenfalls unglaublich wichtig. Aber das Allerwichtigste ist, dass wir Gott alleine ehren und keine anderen Götter. Ich habe am Sonntag von David gesprochen. Der hat so viel Mist gebaut, der hat so viele Menschen umgebracht, der hat so viel Dreck getan, der hat fast jedes Gebot gebrochen. Aber beim lebendigen Gott ist er immer geblieben. Das war das, was ihn auszeichnet. Er war bußfertig und da hat er kein Blödsinn gemacht mit anderen Götzen. Was andere getan haben, andere Richter beispielsweise, haben immer wieder, oder auch sein Sohn Salomo, andere Götter aufgestellt und dann ist ihnen alles immer wieder genommen worden halt. Wenn Sie sich erinnern an den Predigtstreit vor 2,5 Jahren, da ging es ja auch um nichts anderes als um Götzendienst. Nicht? Es ging in der Predigt um Gideon, der sein Haus von den Götzen reinigt. Und das mag die Welt überhaupt nicht. Nicht, das mag der Teufel auch nicht, weil das ist sein Ureigenes. Er möchte Menschen zum Götzendienst verführen, weil er weiß, dass dann Menschen weit weg sind von Gott. Da kommt wirklich der Zorn Gottes über Menschen drüber, wenn sie Götzendienst treiben halt. Und das möchte der Widersacher halt. Und wo davon gesprochen wird, nicht, dann schreien die Leute auch auf. Und wir müssen uns immer davor hüten halt, nicht, dass wir irgendeinen Götzendienst tun, irgendwelche Dinge, irgendeine Buddha-Statue oder irgendwelche Talismänner oder irgendwelche Praktiken, irgendwelche Glücksbringer. Das sind Dinge, die sind Gott ein Gräuel. Das ist, wie das hier heißt, dieses lebendige Tier halt nicht. Darüber kommt Gericht. Ein letzter Punkt, ein letztes Schlaglicht noch einmal, das Gericht über Jerusalem. Wenn diese Dinge passieren, wenn die Ordnungen Gottes gebrochen werden und wenn Götzendienst betrieben wird, dann kommt irgendwann der Punkt, wo Gott das Gericht setzt. Darum, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, weil du mein Heiligtum mit all deinen Götzen und Gräueln unrein gemacht hast, so will ich auch dich zerschlagen und mein Auge soll ohne Mitleid auf dich blicken und ich will nicht gnädig sein. Es soll ein Drittel von dir an der Pest sterben und durch Hunger vernichtet werden in deiner Mitte und das zweite Drittel soll durch Schwert fallen und rings um dich her und das letzte Drittel will ich in alle Winde zerstreuen und will hinter ihnen her das Schwert ziehen, so soll mein Zorn vollendet werden. Das Gericht Gottes kommt. Und viele Leute, die denken, ja, wir treiben es doch immer weiter und es wird immer bunter und es wird immer wilder und was kommt denn? Es kommt ja nichts. Und da müssen wir der Welt auch sagen, genauso wie zu Zeiten Hesekiels irgendwann Ende war und wo Gott ein Ende gemacht hat, selbst sein eigenes Haus hat zerstören lassen, so wird es auch mit dieser Welt sein. Irgendwann kommt der Punkt, wenn der Heiland Jesus Christus wiederkommt und wird das Gericht halten. Das ist genauso wie zu Zeiten Noahs. Der hat auch fleißig an diesem Riesenschiff gebaut. Das hat ja Jahre gedauert, wie der das zusammengezimmert hat. Und die Leute haben es gesehen und er hat ihnen sicherlich auch erzählt, warum er es macht halt. Und die haben auch gedacht, meine Güte. Und irgendwann hat es angefangen zu regnen. Erst kamen da so ein paar Tröpfelchen, haben sie auch noch gedacht, ja, wie schön, das gibt eine gute Ernte. Irgendwann war es zu viel und irgendwann stand ins Wasser bis zum Hals halt und da wussten sie, jetzt ist es zu spät. Und genauso ist es mit dem Gericht Gottes, auf das wir zugehen mit dieser Welt. Matthäus 24, Vers 37 bis 42. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch sein beim Kommen des Menschensohnes. Denn wie sie waren in den Tagen vor den Sintflut. Sie aßen, sie tranken, sie heiraten, sie ließen sich heiraten bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohnes. Da werden zwei auf dem Felde sein, der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle, die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Darum wache, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Und wir gehen auch auf ein Gerichtshandeln zu. Und Gott sei Dank dürfen wir, die wir zu Jesus gehören, wissen, dass wir der eine sind, die gerettet werden. Dass wenn das Gericht kommt, wenn der Heiland Jesus Christus wiederkommt, wir es nicht zu befürchten haben, weil wir nicht besser sind als andere Menschen, aber weil wir das Gericht schon hatten, das Jesus gehalten hat für uns stellvertretend am Kreuz von Golgatha. So viel zum Gerichtshandeln an Israel. Ich verabschiede mich von den Geschwistern, die uns über das Internet zugeschaltet sind. Wir haben es fast wieder genau geschafft bis 8:30. Hinweis, wir machen jetzt Sommerpause. Erst in der letzten Juliwoche bin ich wieder da. Da geht es dann weiter mit den letzten 3 Einheiten zu dieser Hesekiel-Einheit. Ich wünsche allen einen gesegneten Tag noch. Seien Sie Jesus Christus anbefohlen. Tschüss.